Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Rechtsextreme Strafgefangene haben versucht, aus dem Gefängnis heraus ein Netzwerk aufzubauen. Die hessische Justiz hat unter anderem in der Haftanstalt Hünfeld Zellen durchsucht und Adressenlisten sichergestellt. Die Gefangenen hatten vermutlich Kontakt zu inhaftierten Gesinnungsgenossen in Bayern, Schleswig-Holstein und Berlin. Sie wollten offenbar auch eine Verbindung zum Umfeld der rechtsterroristischen Gruppe NSU herstellen.
Ein Netzwerk wollten Rechtsextreme aus den Gefängnissen heraus aufbauen, getarnt als harmlose Hilfsorganisation für Inhaftierte. In der hessischen Haftanstalt Hünfeld waren die Behörden bei Durchsuchungen auf konkrete Hinweise gestoßen.
Wir haben Briefe gefunden, wir haben sogar typisch deutsch Aufnahmeanträge für einen Verein gefunden. Ein Satzungsentwurf ist vorgelegt worden. Und wir wissen, dass Kontakte aufgenommen worden sind. Wir wissen, dass es Anzeigen, insbesondere in einer Biker-Zeitung gibt, wo auch Kontakte hin und her gesucht worden sind.
Über versteckte Botschaften in Kleinanzeigen, wie auch in dieser Motorradzeitschrift, sollen die Rechtsextremen sich verständigt haben. AD steht dabei für Aryan Defense, Verteidigung der arischen Rasse. Ansprechpartner ein verurteilter Rechtsextremist aus Kassel, der in Hünfeld einsitzt. Er soll auch den Kontakt zu Beate Zschäpe gesucht haben. Ihr wird demnächst wegen der NSU-Morde der Prozess gemacht. 2011 verbot Bundesinnenminister Friedrich die sogenannte Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige, kurz HNG. Auch sie versuchte, Rechtsextremisten im Gefängnis zu vernetzen. Im aktuellen Fall in Hünfeld sieht Friedrich die Ermittlungen auf einem guten Weg.
Wir werden sehen, was da und ob da Straftaten sozusagen vom Gefängnis aus begangen wurden. Das werden die Ermittlungen zeigen. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dass man über diese Informationen, die man jetzt hat, auch an die Netzwerke herankommt.
Die Opposition im Hessischen Landtag kritisiert, die Landesregierung habe zu spät reagiert, hätte früher Bescheid wissen müssen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. In einem Interview mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt beleuchten wir ausführlicher das Geflecht rechter Netzwerke. Das Bundeskabinett hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem säumige Krankenkassenmitglieder entlastet werden sollen. Vorgesehen sind unter anderem niedrigere Zinssätze. Versicherte, die mit ihren Beiträgen in Rückstand geraten sind, müssen hohe Säumniszuschläge zahlen und geraten leicht in die Schuldenfalle. Bei gesetzlichen und privaten Kassen sind Außenstände von insgesamt rund 2,7 Milliarden Euro aufgelaufen.
Vor 2 Jahren ging bei Patrick Peschel nichts mehr. Seine Firma geriet ins Trudeln, es wurde eng, er konnte die Beiträge für seine private Krankenversicherung nicht mehr zahlen. Etwa 150.000 Privatversicherten geht es ähnlich, meist Handwerker, kleinere Selbstständige, denen finanziell die Puste ausgeht.
Voranschreitender Zeit hat man schon das eine oder andere graue Haar gekriegt, weil man ja wusste, dass es mehr wird. Und an einem bestimmten Punkt war es dann kein gutes Gefühl mehr, weil man irgendwann auch nicht mehr wusste, wie man es wieder wegkriegen soll, so einfach.
Den Privaten will die Regierung nun mit einem Notlagentarif helfen, das heißt Minimalversorgung. Kaum geringer sind aber die Probleme der gesetzlich Versicherten, die nicht mehr zahlen können. Sie leiden vor allem unter zu hohen Verzugszinsen.
5% pro Monat sind zu viel. Damit haben sich horrende Beitragsschulden aufgehäuft. Und deswegen ist ein geringerer Zinssatz, glaube ich, der bessere Weg, um einerseits eine abschreckende Wirkung zu haben, sich nicht einfach der Beitragszahlung zu entziehen, aber gleichzeitig auch einen Anreiz zu haben, wieder zurückzukommen in den Versicherungsschutz.
Also Zinsen runter von 5% auf 1%. Das wird nicht alle Schuldenfälle lösen. Die Meinungen zu Bars Gesetzentwurf sind denn auch geteilt.
Wir finden es eine richtige und vernünftige Entscheidung. Bisher waren die Kassen gesetzlich gezwungen, 5% zu nehmen. Das wird jetzt gesenkt. Das ist richtig, das war notwendig.
Es ist richtig, die Zinsen zu senken, aber das nützt nichts denjenigen, die bereits auf einem Schuldenberg sitzen. Für diese Altfälle brauchte es eine Lösung, indem sie einfach von ihren Schulden befreit werden.
Patrick Peschel übrigens hat mit seiner Versicherung einen Abzahlplan erstellt. Mittlerweile ist er schuldenfrei. Die Hoffnung, dass sich alle Altschulden in Luft auflösen, wird sich wohl eher nicht erfüllen. Der Minister nimmt aber für sich in Anspruch, wenigstens die Zahl der neuen Schuldenfälle zu reduzieren. Damit werde eine jahrelange Fehlentwicklung gestoppt.
Der angeschlagene Autobauer Opel bekommt vom US-Mutterkonzern General Motors 4 Milliarden Euro für Investitionen. Bei einem Besuch in der Opel-Zentrale in Rüsselsheim betonte GM-Chef Akerson, der europäische Markt sei für das Unternehmen sehr wichtig. Das Geld soll bis 2016 reichen und vor allem für neue Modelle und sparsame Motoren ausgegeben werden. Es bleibt allerdings dabei, dass die Autoproduktion in Bochum Ende 2014 ausläuft. Luxemburg vollzieht eine Wende in Sachen Bankgeheimnis. Wie Regierungschef Juncker heute mitteilte, sollen die Steuerbehörden der anderen EU-Länder von 2015 an über Zinserträge von Bankkunden informiert werden. Andere Zahlungen wie Dividenden sind nicht betroffen. Jetzt ist Österreich das letzte EU-Land, das nicht beim automatischen Informationsaustausch mitmacht.
Luxemburg, ein beschaulicher Platz. Auch für viele Anleger. Sie waren bis jetzt sicher, dass die Höhe ihrer Kapitalzinsen und Erträge nicht an den heimischen Fiskus weitergegeben wurden. Das wird Luxemburg bald ändern. Wir können ohne größeren Schaden den automatischen Informationsaustausch ab 1. Januar 2015 einführen. Das geschieht aber nicht auf europäischen Druck. Es geschah auf Druck der USA. Dessen Finanzminister Lou, gestern auf Besuch bei der EZB, hatte auch Luxemburg gedroht. Sollten die Banken nicht bei Steuerfragen kooperieren, würden sie vom Finanzplatz Wall Street vertrieben. Kontonummern und Zinserträge ausländischer Anleger werden von 25 EU-Ländern weitergegeben, nur nicht von Luxemburg und Österreich. Die Bundesregierung zeigte sich heute erleichtert.
Jean-Claude Juncker hat gesagt, es ist ein weltweiter Trend, den Informationsaustausch über insbesondere Kapitalerträge zu automatisieren. Und dem schließt sich Luxemburg an. Das ist ein wichtiger Schritt und ich begrüße es sehr.
Auch die EU-Kommission begrüßte die Luxemburger Entscheidung und Frankreich drängte auf weitere Schritte. Ich werde nicht zögern, jedes Land als Steueroase anzusehen, das nicht vollständig mit Frankreich in Steuerfragen kooperiert. Diese Drohung könnte sich auf die vielen Konten von Firmen, Fonds und Stiftungen beziehen, die bisher keiner Auskunftspflicht in der EU unterliegen. Für Steuerparadiese in Europa werden die Zeiten härter. Auch Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra und die britischen Kanalinseln werden Steuerflüchtlinge bald nicht mehr schützen können. Doch Europa wird dies nicht alleine durchsetzen können. Es braucht dazu die Kapitalmacht USA.
Die wirtschaftliche Entwicklung in Spanien und in Slowenien wird von der EU-Kommission als besonders kritisch eingestuft. In beiden Euro-Krisenstaaten gefährde die hohe Verschuldung das Finanzsystem, hieß es. Hintergrund ist eine Untersuchung von 13 EU-Staaten, die heute vorgestellt wurde. Brüssel fordert von den Regierungen in Madrid und Ljubljana Vorschläge für ein Umlenken, vor allem beim Steuersystem und auf dem Arbeitsmarkt. US-Präsident Obama setzt auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit mit den Republikanern. Er legte heute seinen Entwurf für den Etat 2014 vor. Vorgesehen sind höhere Steuern für Reiche, aber auch Kürzungen im Sozialbereich. Obama sprach von einem ausgewogenen Ansatz für Wachstum und Beschäftigung. Sparen und investieren seien keine gegensätzlichen Ziele. Aber schon jetzt gibt es Kritik in den Reihen der Demokraten und bei den Republikanern.
Passend zur frühlingshaften Stimmung in Washington versucht auch der Präsident einen neuen Anlauf im festgefahrenen Etatstreit. Mit 2 Monaten Verspätung präsentiert Obama den Abgeordneten seinen Haushaltsentwurf. Ein Mix aus Steuererhöhungen für Reiche, im Gegenzug aber auch Kürzungen bei den Sozialleistungen und der staatlichen Krankenversicherung. Auch im Verteidigungshaushalt soll kräftig gestrichen werden. Obama betont, dass sein Entwurf klüger sparen würde als die Zwangskürzungen, die seit März greifen. Mein Entwurf würde die unsinnigen Einschnitte quer durch alle Etats verhindern, die unserer Wirtschaft bereits schaden. Mir liegen die Menschen am Herzen, die von den Kürzungen betroffen sind, vor allem die leidende Mittelschicht. Doch die Anhebung des Steuersatzes für Spitzenverdiener auf mindestens 30% stößt bei den Republikanern bereits auf heftigen Protest. Wir brauchen nicht eine Steuererhöhung nach der anderen. Wir brauchen möglichst wenig staatlichen Einfluss, damit die freie Wirtschaft wieder wachsen kann. Der Entwurf ist noch druckfrisch, doch schon beginnen beide Seiten ihn politisch zu zerfleddern. Seit 2010 ist es den USA nicht mehr gelungen, einen ordentlichen Haushalt zu verabschieden. Für deutsche Verhältnisse unvorstellbar. Sollte der Kompromissvorschlag Obamas scheitern, müsste sich die Supermacht weiter von Übergangsetat zu Übergangsetat durchhangeln. Ein fatales Signal für alle Amerikaner, die ohnehin ihr Vertrauen in Washington verloren haben.
Der französische Senat hat ungeachtet der Proteste der konservativen Opposition das Recht auf Eheschließung für homosexuelle Paare beschlossen. Das Gesetzespaket tritt aber erst in Kraft, wenn alle Teilgesetze beschlossen sind, darunter auch das umstrittene Adoptionsrecht für schwule und lesbische Paare. Mit der geplanten Gleichstellung Homosexueller bei der Ehe und der Adoption von Kindern geht Frankreich weiter als Deutschland.
Bundeskanzlerin Merkel hat den indischen Premierminister Singh im Kanzleramt empfangen. Der Premier ist mit einer Ministerriege zu Regierungsgesprächen nach Berlin gereist. Ein Thema ist, den Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien voranzutreiben. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit in der Ausbildung von Fachkräften und in der Forschung gefördert werden. Innerhalb der EU ist Deutschland der wichtigste Handelspartner Indiens.
Jugendlichen in Deutschland geht es nach einer UNICEF-Studie besser als vor einigen Jahren. Trotzdem sind viele unglücklicher. Untersucht wurden äußere Lebensumstände wie Gesundheit, Bildung oder Wohnen. Hier nimmt Deutschland den 6. Platz unter 29 Ländern ein, bei der Frage nach der Zufriedenheit nur den 22. Gründe wurden nicht erhoben. Das deutsche UNICEF-Komitee sprach von einer einseitigen Konzentration auf Leistung. Dadurch fühlten sich viele Jugendliche ausgeschlossen.
Rund zwei Jahre nach dem Skandal um Dioxin in Futtermitteln hat vor dem Amtsgericht Vechta der Prozess gegen zwei Beschuldigte begonnen. Die ehemaligen Geschäftsführer eines Futtermittelherstellers sollen Kunden nicht über eine mögliche Dioxinbelastung informiert haben. Ein Angeklagter bestritt die Vorwürfe, der andere wollte sich nicht dazu äußern. Das Gift war in Fleisch und Eiern nachgewiesen worden. Die Behörden sperrten daraufhin fast 5000 Bauernhöfe, zehntausende Schweine und Hühner wurden getötet.
Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Betrugsprozess gegen Radprofi Stefan Schumacher begonnen. Das Verfahren könnte wegweisend für den deutschen Sport sein, denn im Falle einer Verurteilung droht dem geständigen Dopingsünder eine Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, er habe gegenüber seinem Ex-Team Gerold Steiner mehrfach die Nutzung von verbotenen Präparaten geleugnet und damit unrechtmäßig 150.000 Euro erhalten.
Zwei Tage im gelben Trikot. 2008 führte Stefan Schumacher für zwei Etappen das Gesamtfeld der Tour de France an. Ein großer Erfolg, auch für seinen Rennstall Gerold Steiner. Wie sich herausstellte, fuhr Schumacher damals aber unter dem Einfluss von Cera, einem Blutdopingmittel. Vom Verband war er deswegen bereits zwei Jahre gesperrt worden. Nun klagte ihn die Staatsanwaltschaft an. Das Argument: Laut Schumachers Vertrag bei Gerold Steiner war Doping im Rennstall untersagt. Wer trotzdem dope und Gehalt einstreiche, begehe Betrug.
Auf die mehrfachen Beteuerungen des Angeklagten, niemals mit Cera in Berührung gekommen zu sein, zahlte der Teamchef oder veranlasste die Zahlungen, weil er auf diese Dopingfreiheit vertraut hat.
Seit heute muss sich Stefan Schumacher nun vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Am ersten Verhandlungstag räumte er das Doping ein. Teamärzte sollen ihn mit den Präparaten versorgt haben. Namen nannte er aber nicht. Den Betrugsvorwurf wies er zurück. Der damalige Teamchef Hans-Michael Holzer habe vom Doping gewusst, so Schumacher. Ein Betrug scheide also aus, weil niemand beim Rennstall getäuscht worden sei, auch nicht Holzer.
Er war 15 Jahre Teamchef im Profisport und ja, auch meines Wissens. Ich weiß, dass er einige Dinge mitbekommen hat, ganz klar.
Holzer selbst bestreitet bislang jede Kenntnis. Er soll nächste Woche aussagen. Mit Stefan Schumacher ist erstmals ein Dopingsünder vor einem Strafgericht angeklagt. Die Stuttgarter Richter wollen ihr Urteil Anfang Juni verkünden.
Die Lottozahlen: 26, 27, 31, 32, 43, 45. Die Zusatzzahl 16. Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77 8 2 0 1 9 5 9. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6 3 7 7 6 6 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 11. April.
Noch bis einschließlich Samstag bleibt es unter Tiefdruckeinfluss wechselhaft. Am Sonntag verlagert sich dann ein Hoch zu uns und sorgt für überwiegend freundliches Wetter. In der Nacht regnet es anfangs nur örtlich, vor allem im Norden und Nordosten. Später breiten sich neue Regenfälle über den Südwesten und Westen bis in die Mitte aus. Morgen ist es oft dicht bewölkt, häufig regnet es, im Südwesten auch länger anhaltend. Am Nachmittag lockert es in der Mitte zwar stellenweise auf, es gibt aber weiter einzelne Schauer. Der Wind weht mäßig bis frisch, auf den Bergen kann es schwere Sturmböen geben. Heute Nacht kühlt es ab auf 9 Grad am Oberrhein bis 1 Grad im Erzgebirge. Morgen Höchstwerte zwischen 7 Grad im äußersten Norden und 17 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Freitag und Samstag geht es wechselhaft weiter mit vielen Wolken, etwas Sonne und zum Teil gewittrigen Schauern. Am Sonntag ist es dann meist trocken. Im Nordwesten und im Osten können noch dichtere Wolken durchziehen, sonst scheint häufig die Sonne bei 13 bis 21 Grad.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Eine Woche vor dem NSU-Prozess von Paragraphen und Peinlichkeiten und Armutswanderung nach Deutschland, die überforderten Kommunen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.